Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Willkommen bei den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Gerhard Unterturner. Heute steht auf dem Programm ein Vortrag von Gerald Posselt und Serge Seitz mit dem Titel Honneths Konzept der Verdinglichung, eine kritische Lektüre. Dieser Vortrag wurde bei der Tagung Heteronomie, Entfremdung, Verdinglichung, Grundbegriffe philosophischer Sozialkritik im November 2016 in Wien gehalten. Einer Tagung, die von Andreas Gehlhardt in Kooperation mit Gerald Posselt und Serge Seitz organisiert wurde. Gerald Posselt ist Senior Lecturer am Institut für Philosophie der Universität Wien sowie Projektleiter des FWF-Projekts Language and Violence. Von seinen Publikationen seien genannt, zusammen mit Matthias Flatscher die Monographie Sprachphilosophie, eine Einführung, unter Mitarbeit von Serge Seitz, die bei Fakultas als UTB-Taschenbuch 2016 erschienen ist, und das Buch, zusammengeschrieben mit Anna Babka, Gender und Dekonstruktion, Begriffe und kommentierte Grundlagentexte der Gender- und Queer-Theorie, ebenfalls unter Mitarbeit von Serge Seitz und auch Matthias Schmidt und auch bei Fakultas als UTB-Taschenbuch 2016 erschienen. Zwei Sammelbände seien auch genannt, der mit Tatjana Schönwelder-Kunze und Serge Seitz herausgegebene Band Judith Butlers Philosophie des Politischen, kritische Lektüren, erschienen bei Transkript 2018, und zusammen mit Andreas Hetzl herausgegeben Handbuch Rhetorik und Philosophie, De Kreuter 2017. Serge Seitz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie der Universität Wien und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Phänomenologische Forschung. Von seinen Publikationen seien genannt der Aufsatz Gerechtigkeit, ethische Subjektivität und Alterität zu den normativen Implikationen der Philosophie von Emmanuel Levinas, erschienen in der Zeitschrift für praktische Philosophie 2016, und Responsibility, Testimony and Violence at the Margins of the Human, a Critical Encounter between Agamben and Levinas, erschienen im International Yearbook for Hermeneutics 2016. Und von den herausgegebenen Sammelbänden sei neben dem schon erwähnten Band zu Judith Butlers politischer Theorie noch erwähnt, der gemeinsam mit Anke Granes und Georg Stenger herausgegebene Band Facetten gegenwärtiger Bildtheorie, interkulturelle und interdisziplinäre Perspektiven, der bei Springer 2018 erscheint. Hören Sie nun gleich den Vortrag von Gerald Posselt und Serge Seitz.
Wie Axel Honneth am Ende seiner Tenure-Lectures zur Verdinglichung festhält, verfolgen seine Überlegungen das Ziel, eine entscheidende Lücke gegenwärtiger normativer Theoriebildung zu schließen. Denn wie Honneth anmerkt, hat sich die zeitgenössische Gesellschaftskritik bislang großteils, ich zitiere, darauf beschränkt, die normative Ordnung von Gesellschaften daran zu messen, ob sie bestimmten Prinzipien der Gerechtigkeit genügen. Ende des Zitats. Bei allem Erfolg dieser Ansätze gerät jedoch mit dem alleinigen Fokus auf Gerechtigkeitsprobleme aus dem Blick, so Honneth, Zitat, dass Gesellschaften auch in einem anderen Sinne normativ scheitern können, als in der Verletzung von allgemein gültigen Gerechtigkeitsprinzipien. Dabei denkt Honneth vor allem an jene sozialen Pathologien, die sich nicht ohne weiteres auf Gerechtigkeitsfragen reduzieren lassen. Und für die es innerhalb, so Honneth, Zitat wiederum, der Gesellschaftskritik mittlerweile nicht nur an theoretischer Aufmerksamkeit, sondern auch an halbwegs plausiblen Kriterien fehlt. Ende des Zitats. Vor diesem Hintergrund unternimmt Honneth den ambitionierten Versuch, den Lukaschen Begriff der Verdinglichung anerkennungstheoretisch zu reformulieren und für die Analyse von sozialen Pathologien in Stellung zu bringen, die sich gleichsam unterhalb des Radars konventioneller klassischer Gerechtigkeitstheorien abzeichnen. Honneth macht in diesem Zusammenhang auf eine Reihe unterschiedlicher Phänomene und Entwicklungen aufmerksam, die nahelegen, dass der Begriff der Verdinglichung mit seiner Einführung durch Lukasch in den 1920er Jahren von seiner Aktualität nichts verloren hat. So schildern die vielen neueren Romane nach Honneth und Erzählungen eine Aura der schleichenden Ökonomisierung unseres Alltagslebens, unter deren Einfluss wir miteinander wie mit leblosen Gegenständen umgehen. Untersuchungen im Bereich der Kultursoziologie oder Sozialpsychologie zeigen die verstärkte Tendenz von Subjekten auf, so Honneth, bestimmte Gefühle oder Wünsche aus Opportunitätsgründen so lange bloß vorzuspielen, bis sie als Bestandteil der eigenen Persönlichkeit auch tatsächlich erlebt werden. Und auch im Kontext der Ethik- und Moralphilosophie zeigt sich eine Renaissance des Begriffs der Verdinglichung. So spricht etwa Martha Nussbaum beispielsweise davon, an den Stellen von Verdinglichung, um dann besonders krasse Formen der instrumentellen Benutzung anderer Personen zu kennzeichnen, die sich an so unterschiedlichen Phänomenen wie der wachsenden Inanspruchnahme von Leihmutterschaften, der Vermarktung von Liebesbeziehungen oder der explosionsartigen Entwicklung der Sexindustrie zeigt. Allen diesen unterschiedlichen Ansätzen ist dabei nach Honneth gemein, dass, Zitat, die ontologischen Konnotationen, die der Begriff mit seiner Anspielung auf bloße Dinge enthält, nur eine untergeordnete, marginale Rolle spielen. Ende des Zitats. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwieweit es Honneth gelingt, den Begriff der Verdinglichung für die kritische Analyse der diversen sozialen Pathologien der Gegenwart produktiv zu machen. Wenn wir uns in unserer Analyse von Honneths Überlegungen nicht, wie ursprünglich angekündigt, das hat dann zum Glück Matthias bereits gemacht, auf die kritischen Einwände Judith Butlers konzentrieren werden, dann nicht, weil wir diese nicht als relevant erachten, sondern weil sie in unserer Lektüre und gemeinsamen Diskussion überraschenderweise gezeigt hat, dass die entschiedensten Kritikpunkte gegen Honneth anerkennungstheoretische Aktualisierung des Verdinglichungsbegriffs nicht von den drei Respondentinnen der Tenure Lectures, also Judith Butler, Raymond Geuss und Jonathan Lear, formuliert wird, sondern sich auf gewisse Art und Weise in Honneths eigener Widerung auf deren Einwände finden lässt. Also zu diesen drei Repliken von Butler, Geuss und Lear erwidert dann Honneth am Ende dieses Buches nochmal auf wenigen Seiten, versucht sozusagen nochmal Stellung zu beziehen. Und das erscheint uns sozusagen eine sehr aufschlussreiche Form auch der impliziten Selbstkritik zu sein. In unserer Analyse gehen wir in vier Schritten vor. Zunächst sei knapp die wesentliche Denkbewegung in Erinnerung gerufen, die Honneth in seiner Neukonzeption von Verdinglichung als Anerkennungsvergessenheit vollzieht. In einem zweiten Schritt zeigen wir auf, inwiefern Honneths Rekonstruktion von Verdinglichung als Anerkennungsvergessenheit in einer spezifischen Literalisierung oder Verwörtlichung des Verdinglichungsbegriffs einhergeht, die letztlich, wie wir drittens herausarbeiten möchten, zu einem ungewollten Normativitätsdefizit seines Ansatzes führt. Abschließend möchten wir versuchen, ansatzweise zu skizzieren, wie ein Verdinglichungsbegriff zu denken wäre, der seinem eigenen, auch Honneths, letztendlich kritischen Anspruch gerecht werden könnte. Damit zunächst zur Rekonstruktion Verdinglichung als Anerkennungsvergessenheit. Als Bezugspunkt für die Analyse und Kritik von sozialen Pathologien, die von konventionellen Theorien der Gerechtigkeit nicht erfasst werden können, ist Lukas' Konzeption der Verdinglichung, wie Honneth eingangs herausarbeitet in seinen Vorlesungen, gerade deswegen interessant, weil sie nicht auf einer moralischen normativen Ebene, sondern auf einer sozialontologischen Ebene situiert ist. Das innovative Moment von Lukas' Ansatz liegt Honneth zufolge darin, dass eine gegebene Praxis nicht unter Rückgriff, Zitat, auf legitimierte Prinzipien kritisiert wird, sondern in Bezug auf einen Begriff der richtigen menschlichen Praxis. Ende des Zitats. Dagegen weist Honneth den wesentlichen Fokus von Lukas' Verdinglichungsanalyse, nämlich die kapitalistische Ökonomie, als Paradigma und Hintergrund aller gegenwärtigen Verdinglichungsprozesse zurück. Während Lukas davon ausgeht, dass, Zitat Honneth, im Kapitalismus die Verdinglichung zur zweiten Natur des Menschen geworden ist, insofern es den Subjekten, die an der kapitalistischen Gesellschaft partizipieren, zur Gewohnheit werden muss, sich selber und die umgebende Welt nach dem Schema bloß dinglicher Objekte wahrzunehmen, ist es für Honneth höchst unplausibel, dass die Teilnahme, weiter Honneth, ich paraphrasiere jetzt hier, dass die Teilnahme an ökonomischen Tauschprozessen eine derart durchschlagende Bedeutung für die Individuen besitzt, dass sich dadurch deren gesamtes Welt- und Selbstverständnis dauerhaft verändert. Also das ist die Kritik von Honneth gegen Lukas. Lukas unterschätzt damit, laut Honneth, das ist wiederum Zitat, gravierend das Ausmaß, in dem hochdifferenzierte Gesellschaften, nämlich wie unsere moderne kapitalistische Gesellschaft, aus immer noch Honneth, aus Effektivitätsgründen darauf angewiesen sind, dass ihre Mitglieder einen strategischen Umgang mit sich und anderen erlernen. Immer noch Honneth, folglich müsste eine Kritik der Verdinglichung, so Honneth, und der Rückgriff auf Habermas gerade jene sozialen Sphären ausgrenzen, in denen jenes beobachtende, teilnahmlose Verhalten einen vollkommen legitimen Platz besitzt. Hier zeichnet sich bereits ab, dass Honneth seinen Verdinglichungsbegriff weniger den Ausführungen von Lukas selbst verdankt, vielmehr bezieht es sich in seinen Überlegungen vor allem auf Martin Heidegger, John Dewey, Stanley Cavell, Michael Tomasello und Donald Winnicott. die in Hornets Augen allesamt trotz ihrer sehr unterschiedlichen theoretischen Ansätze von derselben Intuition ausgehen. Wir haben das schon gehört bei Matthias, nämlich, dass das Erkennen nicht der ursprüngliche Modus ist, in dem wir uns auf die Welt und auf andere beziehen. Vielmehr geht, wie Hornet mit Heidegger argumentiert, alle Objektivität und Erkenntnis ein wesentlich anteilnehmendes, besorgendes, interessiertes und engagiertes in der Welt sein und Mitsein mit anderen voraus. Eine zentrale Voraussetzung für Hornets Vorhaben der Herausbildung eines neuen Begriffs von Verdinglichung bildet somit die These, Zitat, dass eine Schicht der existenziellen Anteilnahme all unserem objektivierenden Weltverhältnis zugrunde liegt. Zitat Ende. Dieses Moment einer primordialen, unvergreiflichen, existenziellen Anteilnahme bezeichnet Hornet nun als Anerkennung, beziehungsweise, wir haben das gerade schon ausführlich gehört, als elementare Anerkennung. Diese elementare Anerkennung wird von Hornet als pränormativ verstanden, insofern sie allen konkreten sozialen Anerkennungspraktiken innerhalb von Recht, Moral und Politik vorausgeht und diese bedingt. Das Anerkennen ist dem objektivierenden Erkennen folglich nicht einfach entgegengesetzt, sondern bildet dessen zugrunde liegende Struktur. In diesem Sinne ist nach Hornet, Zitat, die anerkennende Haltung als eine praktische, nicht epistemische Einstellung zu verstehen, die einzunehmen notwendig ist, um überhaupt zu einem Wissen über die Welt oder andere Personen zu gelangen. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen fasst Hornet nun den Begriff der Verdinglichung als Anerkennungsvergessenheit. Eine verdinglichende Einstellung nehmen wir demzufolge genau dann ein, wenn wir im Erkennen die Aufmerksamkeit dafür verlieren, dass dieses Erkennen sich einer vorgängigen Anerkennung verdankt. Während also alles Erkennen, wie auch alle Beziehungen zu uns selbst, zu anderen und zur Welt, eine grundlegende elementare Anerkennung voraussetzen, geschieht Verdinglichung in all jenen Praktiken, die sich ihrer Abkünftigkeit aus der elementaren Anerkennungsrelation nicht mehr gewahr sind. Und sozusagen diese verdrängen, vergessen oder systematisch ausblenden. Eines der wenigen Beispiele für eine solche Anerkennungsvergessenheit, das Hornet anführt, und Matthias Fleitsch hat es auch schon genannt, und aber interessanterweise in seinen Einwänden dann, oder in seiner Erwiderung auf die Einwände von Butler, Geuss und Lear so gleich wieder zurücknimmt, ist das eines Tennisspielers, der, ich zitiere Hornet, der im Zuge der ehrgeizigen Konzentration auf den Sieg das Gespür dafür verliert, dass es sich bei dem Gegenspieler um seinen besten Freund handelt, um dessen Willen er ursprünglich das Spiel begonnen hat. Ende des Zitats. Hierin zeigt sich nach Hornet eine problematische Verselbstständigung eines Zwecks gegenüber seinem Entstehungskontext, was für ihn einen paradigmatischen Fall letztendlich von Verdinglichung darstellt. Weitere beispielhafte Fälle von Verdinglichung, die Hornet in seinen Vorlesungen nennt, sind das Bewerbungsgespräch, in dem systematisch eine Selbstverdinglichung der Arbeitssuchenden produziert wird, sowie die Praxis des Online-Datings oder der Paarvermittlungsportale, in der das eigene Selbst eine Reihe vorgefertigter Kategorien gezwungen wird. Dagegen stellt die, etwa von Georg Simmel konstatierte, wachsende Vergleichgültigung gegenüber den Interaktionspartnern auf dem kapitalistischen Markt für Hornet keinen Fall von Verdinglichung dar. Denn, so Hornet, Zitat, in einer entpersönlichten Beziehung muss der andere als Träger allgemeiner Personeneigenschaften präsent bleiben, um überhaupt als verantwortungsfähiger Tauschpartner gelten zu können. Konfrontiert mit dem Vorwurf der drei Respondentinnen, sein Versuch einer Aktualisierung der Verdinglichungstheorie mache sich, sozusagen die Reformulierung dieses Vorwurfs durch Hornet selbst, der Verwendung einer so optimistischen Anthropologie schuldig, nimmt Hornet die von ihm genannten paradigmatischen Fälle von Verdinglichung wieder zurück und fokussiert nun auf jene, Zitat, wie er das selber schreibt, echten Fälle von Verdinglichung, in denen ein Mensch gänzlich zum Ding gemacht wird, wie im Fall des modernen Menschenhandels, des Krieges oder des Konzentrationslagers. Damit hat sich aber letztlich das Erkenntnisinteresse von Hornets Ansatz wesentlich verschoben. Denn während er zu Beginn seiner Vorlesung noch davon überzeugt ist, dass ein neu gefasster Verdinglichungsbegriff für die Analyse der strukturellen sozialen Pathologien unserer modernen Gesellschaft fruchtbar gemacht werden könne, muss er am Ende seiner Erwiderung eingestehen, das ist ein eigenes Zitat, er muss selber eingestehen, sagt er, dass es wohl die Schwierigkeit einer Deutung des industriellen Massenmordes gewesen sei, die ursprünglich sein Interesse am Thema der Verdinglichung geweckt hat. Alles im Hornet-Zitat. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, Literalisierung und Ontologisierung des Verdinglichungsbegriffs. Mit dieser Verschiebung des Interesses oder des Erkenntnisinteresses und des anvisierten auch Phänomenbereichs, den er versucht zu analysieren, verspielt Honneth jedoch, wie wir zeigen möchten, letztlich sowohl den kritischen als auch den normativen Anspruch seiner erkennungstheoretischen Studie. Diese Verschiebung ist jedoch, wie sich zeigen lässt, bereits an der Reihe von theoretischen und methodischen Vorentscheidungen angelegt, die Honneth bereits zu Beginn seiner Überlegungen vornimmt. So ist es nach Honneth erforderlich, wie er gegen Lukács geltend macht, den Begriff der Verdinglichung von den Begriffen der Objektivierung, der Instrumentalisierung und dem der Entpersönlichung abzugrenzen. Setzt man Verdinglichung und Objektivierung in eins, wie dies nach Honneth bei Lukács der Fall ist, dann führt dies dazu, dass man, so Honneth, jede soziale Innovation, die eine Neutralisierung unserer vorgängigen Anerkennung erforderlich macht und damit letztlich den Prozess der gesellschaftlichen Rationalisierung, wie ihn Max Weber beschrieben hat, für einen Fall von Verdinglichung halten muss. Ebenso wenig dürfe der Begriff der Verdinglichung mit dem der Instrumentalisierung letztendlich gleichgesetzt werden. Das entscheidende Kriterium bildet dabei nach Honneth das Moment der Entmenschlichung. Denn auch wenn Instrumentalisierung meint, andere Personen als Mittel für rein individuelle, egozentrische Zwecke zu benutzen, so heißt es nach Honneth noch keineswegs, dass wir dabei, ich zitiere, von ihren menschlichen Eigenschaften abstrahieren müssen. Im Gegenteil, zumeist werden es sogar die spezifisch menschlichen Fähigkeiten dieser Personen sein, die wir benutzen, um mit ihrer Hilfe unsere eigenen Zwecke durchzusetzen. Wenn wir andere instrumentalisieren, dann benutzen wir genau ihre spezifischen menschlichen Eigenschaften, Schwächen, um unsere Zwecke eben entsprechend realisieren zu können. Dagegen setzt der Begriff der Verdinglichung nach Honneth voraus, Zitat, dass wir an anderen Personen gar nicht mehr die Eigenschaften wahrnehmen, die sie erst eigentlich zu Exemplaren, so schreibt er, der menschlichen Gattung machen. Desgleichen gilt es nach Honneth, den Begriff der Verdinglichung von dem der Entpersönlichung zu unterscheiden. Denn während die durch Geldverkehr bewirkte Entpersönlichung, so Honneth, sozialer Beziehungen immer noch die Anerkennung verantwortungsfähiger Tauschpartner voraussetzt und damit, so Honneth, Zitat, die elementare Anerkennung des anonym gewordenen anderen als menschliche Person, so beinhaltet die Verdinglichung gerade ein Bestreben oder ein Vergessen dieser vorgängigen Gegebenheit. Zitat Ende. Kurz, Honneths Kritik an Lukács gipfelt in dem Vorwurf, dass dieser aufgrund der Ineinsetzung von Verdinglichung mit den Prozessen der Objektivierung, der Instrumentalisierung und der Entpersönlichung so die Phänomene der Verdinglichung überhaupt nur in engster Verbindung mit Tauschprozessen zu denken vermag, sodass er letztlich das nicht zu sehen vermochte, was uns, so Honneth Zitat, mittlerweile doch viel stärker als Beleg für ein verdinglichendes Verhalten gilt, nämlich Formen der bestialischen Entmenschlichung im Rassismus und Menschenhandel. Zitat Ende. Honneth spricht in diesem Zusammenhang auch von einer systematischen Blindheit Lukács, die, Zitat, mit dem Vorurteil zusammenhänge, dass nur ökonomische Zwänge letztlich zur Verleugnung des spezifisch Menschlichen führen können.
Aufgrund dieser Überlegungen nun plädiert Honneth für einen rein wörtlichen, ontologischen Verdinglichungsbegriff, der frei ist von allen Unschärfen, Verallgemeinerungen und Spekulationen. So schreibt Honneth in seiner Erwiderung, dass es in seiner Aktualisierung des Verdinglichungsbegriffs darum gegangen sei, Zitat, sich möglichst eng an die wörtliche Bedeutung des Begriffs zu halten. Dabei ist sich Honneth durchaus im Klaren darüber, dass mit einer solchen Festlegung, wie er schreibt, auf die wörtliche ontologische Bedeutung der Umfang dessen, was in der sozialen Welt als Verdinglichung gelten kann, höchst eingeschränkt wird. Zitat Honneth, echte Fälle von Verdinglichung liegen folglich nur dort vor, wo etwas als ein Ding wahrgenommen oder behandelt wird, was an sich keine dinglichen Eigenschaften besitzt. Diese Formulierung ist gleich in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Einerseits unterstellt Honneth damit, dass es völlig unproblematisch sei, ein Ding als Ding zu identifizieren. Andererseits scheint es für Honneth ausgemacht, dass Menschen per Definition keinerlei dingliche Eigenschaften besitzen oder aufweisen können. Wenn folglich nur das verdinglicht werden kann, was an sich keine dinglichen Eigenschaften besitzt, dann wäre der Mensch geradezu das Nicht-Ding an sich. Damit bestimmt Honneth Verdinglichung nicht als einen Prozess, durch den einem Subjekt sukzessive bestimmte menschliche und personale Eigenschaften abgesprochen werden, vielmehr begreift er sie als eine Praxis, in der etwas tatsächlich als ein Ding behandelt wird, dem an sich keinerlei dingliche Eigenschaften zukommen. Entscheidend dabei ist, dass echte oder wahre Verdinglichung für Honneth immer vollständig sein muss. Partielle Formen von Verdinglichung oder Dehumanisierung werden von Honneth dagegen, wie es scheint, ausgeschlossen. Die Sozialpsychologie spricht dagegen in diesem Kontext von Infrahumanisierung, um zu unterstreichen, dass Dehumanisierung immer bestimmte Teilaspekte des Menschseins betrifft. Verdinglichung bedeutet nach Honneth demgegenüber, einem menschlichen Wesen sämtliche menschlichen Eigenschaften und Qualitäten der menschlichen Seinsweise gänzlich abzusprechen. Wie eingeschränkt ein solcher Verdinglichungsbegriff ist, der von Verdinglichung nur dort zu sprechen vermag, wo diese vollständig und abschließend vollzogen ist, und inwiefern ein solcher Begriff gerade die komplexen Verzerrungen und Verstellungen sozialer Pathologien aus den Augen verliert, lässt sich auch durch eine kurze Rückbesinnung auf die Marx'sche Warenanalyse illustrieren. Die Pointe dieser Analyse liegt darin, dass sich der Ding-Charakter der Ware gerade nicht eindeutig fassen lässt. So ist die Ware qua Gebrauchswert, wie Marx schreibt, ordinäres sinnliches Ding. Sobald sie dagegen, so Marx weiter, als Tauschwert auftritt, das heißt als Inkarnation menschlicher Arbeit überhaupt, verwandelt sie sich in ein sinnlich-übersinnliches Ding. Und sie erlangt, so Marx weiter, eine gespenstische Gegenständigkeit, die zugleich ihren spezifisch-gesellschaftlichen Charakter bildet, sodass die Ware als ein automatisches Subjekt erscheint. Marx verdeutlicht dieses unentscheidbare Oszillieren der Ware zwischen bloßem Ding und sozialem Verhältnis auch dadurch, dass er unterstreicht, dass die klassischen Ökonomen verdutzt sind, so Marx, wenn, Zitat, bald als gesellschaftliches Verhältnis erscheint, was sie eben plump als Ding festzuhalten meinten, und dann wieder als Ding sie neckt, was sie kaum als gesellschaftliches Verhältnis fixiert hatten. So Marx. Zudem erinnert Honneths Literalisierung des Verdinglichungsbegriffs und seine Bestimmung als Anerkennungsvergessenheit vielleicht nicht zufällig an den Prozess der Begriffsbildung, wie Nietzsche ihn über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne beschreibt. Ausgehend von dem Gedanken einer ursprünglichen Metaphorizität alles Sprachlichen und Kognitiven, versteht Nietzsche die Bildung objektiver Begriffe als ein Gleichsetzen des Nichtgleichen und als den Prozess eines fortschreitenden Vergessens, in dem die ersten Metaphern, die ursprünglich affektive und sinnliche Anschauungsgehalte bezeichnen, vollständig vergessen werden. Den Begriff der Verdinglichung nur rein wörtlich deskriptiv zu verstehen und dabei, wenn man so will, zu vergessen, dass dieser Begriff seine Entstehung einer vorgängigen Affiziertheit, Involviertheit und Interessiertheit verdankt, hieße folglich, und zwar gemessen an Honneths eigenen Kriterien, nichts anderes als diesen Begriff zu verdinglichen und zu hypostasieren. Mit dieser Ontologisierung und Hypostasierung des Verdinglichungsbegriffs schrumpft zugleich das Feld seiner Anwendbarkeit, wie Gerald auch schon angedeutet hat. Das hat nicht nur zur Folge, dass, Zitat Honneth, der Warentausch, den Lukács als zentrale Ursache für die Entstehung von verdinglichenden Einstellungen heranzieht, als Beispiel von Verdinglichung ausscheidet, insofern er, so Honneth weiter, nicht ein wirkliches Vergessen von vorgängiger Anerkennung zu erklären vermag. Vielmehr fallen nun sämtliche von Honneth in seiner Vorlesung genannten Beispiele für Verdinglichung, Tennisspiel, Bewerbungsgespräch, Barvermittlung, gewissermaßen dem Vergessen anheim. Dagegen gilt es nach Honneth nun gerade jene echten Fälle von Verdinglichung aufzuspüren, in denen man wirklich und wörtlich davon sprechen kann, dass hier ein Mensch vollständig zum Ding gemacht werde. Als mögliche Kandidaten nennt Honneth die Sklaverei in ihrer modernen Form des Menschenhandels, Kriegshandlungen, hier jedoch interessanterweise nur jene Fälle, wie sie uns in Filmen und Romanen präsentiert werden, und nachdem sich auch in diesen Beispielen noch minimale Formen der Anerkennung verorten lassen, schließlich nur den industriellen Massenmord in den nationalsozialistischen Vernichtungslagern. Kurz, Honneths Ontologisierung und Literalisierung des Verdinglichungsbegriffs führt letztlich dazu, dass, Zitat Honneth, jene echten Fälle von Verdinglichung derart unwahrscheinlich werden, dass wir mit ihnen wohl nur in raren Ausnahmesituationen, wie Honneth selbst schreibt, gewissermaßen am Nullpunkt der Gesellschaft rechnen können. Vor diesem Hintergrund ist nach Honneth der kapitalistische Wahn, der Rausch selbst in seiner abstraktesten, brutalsten und gewaltsamsten Form des Finanzkapitalismus gegen jede Form der Verdinglichung grundsätzlich gefeit, ja geradezu immunisiert, insofern hier, Zitat Honneth, im Allgemeinen die Tatsache, dass beide Parteien sich aufgrund des Vertragsverhältnisses als Rechtspersonen aufeinander beziehen, der Möglichkeit der Verdinglichung entgegensteht. Damit erhalten wir überraschenderweise mit Honneth zwar einen anerkennungstheoretisch gewendeten, aber dafür letztlich normativ neutralen Verdinglichungsbegriff, dessen einziger Maßstab der Kritik der als Nullpunkt der Gesellschaft bestimmte industrielle Massenmord ist. Damit wird folglich das Konzentrationslager zum alleinigen Paradigma und Kriterium der Verdinglichung, da nur hier nach Honneth eine vollständige ontologische Verdinglichung gegeben ist. Allerdings ist auch die Annahme, der zufolge eine absolute spurlose Verdinglichung tatsächlich möglich ist, etwa durch die industrielle Vernichtungsmaschinerie der Nazis, keineswegs unproblematisch. Denn, wie etwa Giorgio Agamben aufgezeigt hat, den Opfern der Konzentrationslager, so schreibt Agamben, einfach das Menschsein abzusprechen, indem man konstatiert, dass sie zu bloßen Dingen geworden sind, würde, so Agamben weiter, letztlich bedeuten, das Verdikt der SS zu akzeptieren. Dagegen argumentiert Agamben, dass selbst der Muselmann, also jener lebende Leichnam im Konzentrationslager, der scheinbar jeden Willens-, Bewusstseins- und Reflexionsvermögens beraubt ist, nicht einfach den Bereich des Menschlichen verlassen hat und zu einem bloßen Ding geworden ist. Vielmehr gerät er nach Agamben zumindest in einer, wie er das nennt, Zone der Ununterscheidbarkeit zwischen dem Menschlichen und dem Nichtmenschlichen. In eine ähnliche Richtung zielt Burkhard Lipsch in seiner Rezension zu Honneths Verdinglichungsstudie, wenn er unterstreicht, dass im Zuge der Verdinglichung, Zitat, Menschen nicht einfach zu Dingen werden. Vielmehr erfahren sie, so Lipsch, eine Vergleichgültigung, von der sie wissen, dass sie ihnen als Menschen angetan wird, deren Ansprüche nicht mehr zählen. Anders gesagt, verdinglicht zu werden heißt nicht einfach nur als ein Ding wahrgenommen und behandelt zu werden. Es kann vielmehr bedeuten, überhaupt nicht mehr wahrgenommen zu werden und geradezu, wie Lieb schreibt, zu einem Unding vergleichgültig zu werden, das nur noch auf den Tod zu warten hat. Kurz, während in den Vorlesungen selbst vom Tennisspiel über das Bewerbungsgespräch bis hin zum Online-Dating scheinbar so ziemlich alles unter Verdinglichung zu fallen vermag, wird der Begriff in Honneths Erwiderung letztlich leer, insofern nur noch das Konzentrationslager einen Fall von Verdinglichung darstellt. Und hier ließe sich zumindest mit Agamben auch argumentieren, dass hier noch eine andere Problematik auftritt. Es sei hier nur en passant darauf hingewiesen, dass zwischen den beiden scheinbar divergierenden Zielsetzungen von Honneths Aktualisierung des Verdinglichungsbegriffs, also zwischen dem Ziel, eine Kategorie zur Analyse gleichsam subkutaner sozialer Pathologien herauszupräparieren einerseits, und dem Ziel, die Funktionsweise radikaler Entmenschlichung im Zuge des Massenmords verständlich zu machen, andererseits nicht notwendigerweise ein Widerspruch besteht. Denn diese beiden Ansprüche finden sich gerade in Agambens Diagnose des Lagers als Nomos und Paradigma der Gegenwart ineinander intrinsisch verschränkt. Denn für Agamben werde das Lager einerseits der spezifische Ort, an dem die biopolitische Entwicklung der abendländischen Gesellschaften ihren Kulminationspunkt erreicht und zugleich das Paradigma für unterschwellige Prozesse biopolitischer Art, die sich gegenwärtig in ganz unterschiedlichen sozialen Sphären von der Medizin über die Architektur bis hin zur Politik manifestieren. Versucht man so Honneths Zielsetzungen in Einklang zu bringen, hätte das aber wiederum eine für seine allgemeine Theorie der Anerkennung schwerwiegende Konsequenz. Denn dies funktioniert nur, wenn man Agambens Konzeption einer biopolitischen Verfallsgeschichte zugrunde legt und folglich ein positives, hegelianisches Geschichtsbild zurückweist, auf das Honneth aber im Rahmen seiner Konzeption einer Rekonstruktion geschichtlich sedimentierter, normativer Errungenschaften intrinsisch angewiesen ist. Ich komme zum letzten Punkt. Welche Konsequenzen wären nun daraus zu ziehen, dass Honneths Verständnis von Verdinglichung als eines wörtlichen, ontologischen zum Dingmachens auf eine Position hinausläuft, die scheinbar nicht nur die kritische Spitze des klassischen Verdinglichungsbegriffs abbricht, sondern offenbar darüber hinaus auch nicht vermag, normative Orientierungspunkte und Analyseraster bereitzustellen, um soziale Pathologien sichtbar und kritisierbar zu machen. Wir möchten zum Abschluss argumentieren, dass ein Schritt hin zu einem kritischeren Verdinglichungsbegriff vielleicht gerade darin bestünde, den Begriff im Hinblick auf seine vielfältigen Aspekte offen zu halten, ohne ihn vorschnell literalisierend zu enthistorisieren und zu vereindeutigen. Denn wie bereits Max Horkheimer in seinem Aufsatz über traditionelle und kritische Theorie festhält, sind, Zitat Horkheimer, die Begriffe des kritischen Denkens nie einfach neutrale, schlechthin wörtlich zu nehmende Kategorien. Vielmehr, so Horkheimer weiter, kritisieren die Begriffe, die unter dem Einfluss des kritischen Denkens entstehen, die Gegenwart. Horkheimer nennt hier als Beispiele die marxischen Kategorien Klasse, Ausbeutung, Mehrwert, Profit, Verelendung und Zusammenbruch. Für alle diese Begriffe gilt nach Horkheimer das, Zitat, deren Sinn nicht in der Reproduktion der gegenwärtigen Gesellschaft zu suchen ist. Es handelt sich also keineswegs um bloß deskriptive Begriffe, die objektive Vorgänge und Zustände lediglich beschreiben würden. Ihre Aufgabe ist nicht einfach die Beschreibung sozialer Verhältnisse, sondern vielmehr, wie Horkheimer ausführt, Zitat, ihre Veränderung zum Richtigen. All dies gilt nun sicherlich nicht nur für die von Horkheimer angeführten marxischen Begriffe, sondern auch für den Begriff der Verdinglichung, wie er ursprünglich von Lukács entworfen wurde. Auch dieser Begriff müsste letztlich als eine kritische Kategorie verstanden werden, deren Sinn nicht in der rein deskriptiven Reproduktion des Bestehenden, sondern in seiner Veränderung hin zum Richtigen zu suchen ist. Gerade aufgrund dieser Distanz zu einer vermeintlich rein objektiv-wissenschaftlichen Terminologie erscheint die kritische Theorie, wie Horkheimer ebenfalls anmerkt, Zitat, der herrschenden Urteilsweise spekulativ, einseitig und nutzlos. Bemerkenswerterweise erhebt auch Honneth den Vorwurf des spekulativen, einseitigen und nutzlosen gegen Lukács Verständnis von Verdinglichung. Stattdessen favorisiert Honneth einen Begriff der Verdinglichung als Entmenschlichung und engt ihn, wie wir gesehen haben, auf jene vermeintlich echten Fälle hinein, in denen sich ganz objektiv und rein deskriptiv davon sprechen lässt, dass ein Mensch zum bloßen Ding gemacht wird. Folgt man dagegen Horkheimers Verständnis von kritischer Theorie, so gilt es gerade, kritische Begriffe zu entwerfen, die das zu adressieren und allererst ans Licht zu bringen vermögen, was sich den herrschenden Denkgewohnheiten und der herrschenden Urteilsweise entzieht. So verstanden implizieren diese Begriffe notwendig ein produktives und hervorbringendes Moment, ohne dabei jedoch, wie Horkheimer ebenfalls anmerkt, einfach willkürlich und zufällig zu verfahren. Ganz ähnlich wie beispielsweise die Genealogie Nietzsches und Foucault nicht einfach objektive historische Darstellungen liefert, müsste eine Verdinglichungsanalyse folglich, um einmal mit Günther Anders zu sprechen, ein gewisses Moment der Übertreibung als Methode bereithalten, um verdinglichende Verhältnisse allererst als solche beschreibbar und kritisierbar zu machen. Insofern wäre zu fragen, ob Verdinglichung, wenn sie als eine kritische Kategorie zur Beschreibung sozialer Pathologien verstanden werden soll, und dies schien ja Honneths ursprünglicher Intention durchaus zu entsprechen, nicht gerade als ein strukturelles Moment verstanden werden muss, das soziale Praktiken unterschiedlichster Art zu kontaminieren vermag. In den Fokus würden damit in erster Linie nicht jene seltenen, eher echten Fälle der Verdinglichung rücken, in denen etwas, das eigentlich kein Ding ist, tatsächlich als Ding behandelt wird, sondern vielmehr gerade jene Fälle, in denen das Moment der Verdinglichung derart verstellt und verzerrt ist, dass es gerade nicht umstandslos sichtbar zu werden vermag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das waren die philosophischen Brocken. Heute stand auf dem Programm ein Vortrag von Gerald Postelt und Serge Seitz mit dem Titel Honneths Konzept der Verdinglichung, eine kritische Lektüre, der bei der Tagung Heteronomie, Entfremdung, Verdinglichung, Grundbegriffe philosophischer Sozialkritik im November 2016 in Wien gehalten wurde. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.